Lass uns mal die Verse lesen. 1. Petrus 1, 17 bis 23.
Wir haben ja die Winterkonferenz gehabt und da ging es unser vortrefflicher Wandel im Reich Gottes. Ein schöner Titel. Und jetzt sind ja mindestens 6 Wochen seit der Winterkonferenz vorbei, vielleicht 7. Und ist unser Wandel jetzt schon sehr vortrefflich geworden? Ich denke, da haben wir unsere Fragezeichen. Ja, funktioniert das jetzt nicht? Das Wort sagt, wir sollen heilig sein, wie er ist. Und ich denke schon, dass unser Wandel heiliger geworden ist. Wenn ich so die Zeugnisse höre und die Gebete, da wird auch von Schwierigkeiten berichtet. Das ist unser Leben. Und in diesen Lebenssituationen erfahren wir den Herrn, suchen ihn, werden gerettet. Und diese Errettung unserer Seele, das ist dieser Prozess der Heiligung. So, wer in der letzten Zeit den Herrn noch mehr gebraucht hat als vorher, der ist dabei, einen vortrefflichen Wandel zu gewinnen. Wenn wir von uns aus so einen vortrefflichen Wandel hervorbringen, kreieren, meistern könnten, dann bräuchten wir den Herrn nicht. Aber wir brauchen ihn und er möchte, dass wir ihn brauchen und ihn in Anspruch nehmen. Und wir sind ja im Titusbrief gewesen in unserer Hausversammlung, nur ein kleiner Streifzug. Da hat mich sehr angesprochen, da kommt ein ganz besonderer Ausdruck öfter vor, und zwar ist das unser Retter Gott. Lob den Herrn. Durch unseren Retter Jesus Christus. Also das ist zum Beispiel in Titus 1, Vers 3, hat er das Wort offenbart, durch die Verkündigung, die mir nach dem Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Das ist doch eine gute Nachricht. Wir haben einen Rettergott. Und dann in Kapitel 2, Vers 10 auch, die Sklaven sollen die Lehre unseres Rettergottes in allen Dingen schmücken. Gott ist ein Rettergott. Und dann noch in Kapitel 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Ja. Ich danke dem Herrn, dass er ein Rettergott ist. Er rettet uns immer mehr, rettet uns im Bereich unserer Seele, bis wir ganz gerettet sind und durch geheiligt sind. Und wir hatten auch in Titus, dass diese Gnade, die erschienen ist, und wir haben ja in der letzten Zeit auch über diese reiche Gnade, die ein Strom ist, gesprochen, diese Gnade rettet uns, und es ist die anfängliche Errettung, und diese Gnade hat auch eine erziehende Wirkung, eine fortschreitende, errettende Wirkung der Erziehung durch die Rettung aus der Gnade. Das ist wunderbar. Ja, und dies bringt etwas hervor. Sie erzieht uns, die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und göttlich zu leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Und wir erwarten die Erscheinung und Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das ist wirklich wunderbar. So soll uns ermutigen, weiter mit dem Herrn mitzuwirken in der Heiligung, in einem vortrefflichen Wandel und die Gnade weiter in Anspruch zu nehmen. Diese Errettung und dass er ein Rettergott ist und dass er uns heiligen möchte und dass wir uns heiligen sollen, das ist nicht nur eine Aufforderung, die halt im Wort steht. Ich möchte, dass wir das zusammenbringen mit Gottes Vorsatz. Und da gibt es einen Link bei Petrus. Der hat das verlinkt. In Vers 2 schon. Und ich will jetzt diesem Link mal kurz folgen. Also da heißt es, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters. Das zeigt uns, dass Gott eine Vorkenntnis hat. Schon Kenntnis über Dinge, die geschehen. Und das betrifft seinen Plan. Der Plan Gottes mit dem Menschen. Und in diesem Plan ist der Mensch für Gott sehr wichtig. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Wie hat er ihn denn geschaffen? Er hat Erde vom Acker genommen und den Menschen geformt. Also Gott hat diesen Menschen wunderbar geschaffen. Und dann hat er was Besonderes gemacht. Er hat den Odem in den Menschen hineingeblasen. Etwas von sich, seinen Geist, hat er in diese Erde vom Acker hineingeblasen. Und erst dann wurde dieser Mensch eine lebendige Seele. Die Seele des Menschen wurde erst lebendig, weil der Geist in ihn reingekommen ist. Nur weil der Geist diesen Menschen in gewissem Sinn geboren hat, ist der Mensch eine lebendige Seele geworden. Das war der Vorsatz. Und dann wollte Gott, dass dieser Mensch, der schon etwas von seinem Geist empfangen hatte, auch noch weiter in Gemeinschaft mit ihm lebt und all die Segnungen, die er vorbereitet hat, und sein eigenes Leben aufnehmen soll und reich wird an Gott. Wir haben ja diese Verse gelesen beim Tisch im Römerbrief, dass das schief ging durch den Ungehorsam des einen Menschen. Ja, und das ist das Hauptproblem. Hier ist Satan reingekommen und hier ist der Mensch verdorben worden, weil sich der Mensch nicht für Gott entschieden hat, sondern gegen Gott. Es ist nicht nur, dass er vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat. Dieses Essen war, weil er sich der Rebellion Satans angeschlossen hat. Und das hat die Gemeinschaft mit Gott und Mensch unterbrochen. Das ist nicht nur eine Geschichte aus der Bibel, sondern das hat eine große Tragweite für die Menschheit. Und Gott gibt seinen Plan aber nicht auf. Er liebt den Menschen. Er möchte den Menschen wiedergewinnen. Und er möchte, dass der Mensch wieder Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und auch, dass die Rebellion Satans, dieser Widerstand, dieser Ungehorsam beendet wird. Mir ist das wichtig. Petrus spricht ja auch davon, in der Vorkenntnis Gottes des Vaters, dann in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also, wie kann ein Mensch wieder für Gottes Vorsatz gewonnen werden? Man kann den Menschen belehren mit guter Ethik, mit Philosophie. Wenn gefallene Menschen versuchen, gefallene Menschen zu verändern, was kommt da raus? Es kann nur durch den Geist Gottes gehen. So wie am Anfang der Geist in Adam hineingekommen ist, geblasen worden ist, so muss auch heute der Geist des Herrn in uns Menschen hineinkommen, um uns neu zu gebären, um etwas neu in uns hervorzubringen, was dem Bild Gottes entspricht und was uns unter seine Herrschaft bringt. Lob den Herrn für seinen Geist. Und ich möchte das sehr betonen. Wenn wir nicht auf den Geist achten und diesen Geist kennen und denken, wir können uns verbessern, wir können christlich leben, dann sind wir so wie jemand, der glaubt, dass irgendein Götze aus Holz oder Stein einen Adam neu gebären und hervorbringen könnte. Kann das geschehen? Können menschliche Elemente uns zu Söhnen Gottes machen? Zu Kindern des Gehorsams? Das kann nur der Geist des Herrn. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Das ist auch im Petrusbrief hier drinnen. Wir verlassen jetzt wieder diesen Link von der Vorkenntnis Gottes, aber das soll in unserem Hinterkopf bleiben, dass Gott eben diesen Plan hat. Und in diesem Plan ist Christus das Zentrum. Und diesen Christus, wir springen jetzt zu Vers 20, er war zwar zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Dieser Christus war schon zuvor ersehen. Und dann war die Zeit da, dass er offenbart werden sollte. Das heißt es hier, wurde aber offenbart in der letzten Zeit, in den letzten Zeiten um euretwillen. Dieser Christus, der in Ewigkeit schon war, der ist extra Fleisch geworden. Das war für Gott ein wichtiger Schritt, ein großer Schritt in seinem Plan, dass Christus Fleisch wird, Mensch wird, diesen Gott Menschen hervorzubringen. Gott hat diesen Christus gesandt. Dieser Christus ist es, den Gott für uns vorgesehen hat. Und wenn wir als Christenheit heute beschäftigt sind mit Formen, mit Praktiken, mit Menschen, wer am besten lehren kann, mit bester Auslegung, ob man einen Gottesdienst so gestaltet oder anders macht, ob man flotte Lieder singt oder traditionelle Lieder singt oder gar keine Lieder singt oder nur Lieder singt. Wenn das die Beschäftigung ist, was kann da hervorgebracht werden für Gottes Vorsatz? Welch ein heiliger Wandel kann da herauskommen? Dann sind wir beschäftigt mit Formsachen oder mit Typologien, Bildern. Gott hat diesen Christus gesandt. Dieser Christus ist es, den Gott für uns vorgesehen hat. Die Bilder sind nicht schlecht. Aber was ist denn das Zentrum bei Gott? Und das soll unser Zentrum sein. Und das ist Christus allein. Und dieser Christus, der wurde offenbart, dieser Christus hat ein wunderbares menschliches Leben gelebt und in Vers 19 hat er sich geopfert, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes. Möge der Herr uns die Augen öffnen für seinen Vorsatz. Das ist ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Wir können den Herrn bitten, Herr, gib mir geöffnete Augen für deinen ganzen Vorsatz, für deinen Christus. Das ist das Wort, wie es in Vers 25 heißt, welches als das Evangelium unter euch verkündet worden ist. Das ist verkündet worden, aber wir müssen etwas sehen mit unseren Augen des Herzens, mit unserem Geist, die geistlichen Dinge ergreifen. Sonst bleiben wir im Verstand. Sonst bleiben wir im Äußeren. Sonst bleiben wir im eitlen Wandel nach der Väter Weise. Es gibt diesen Christus, der ist extra gekommen, ist Fleisch geworden, hat als ein wunderbarer Mensch gelebt. Wer ihm begegnet ist, hat etwas empfangen vom Wesen Gottes. Und dieser Christus hat sich geopfert als das wahre Lamm Gottes, hat sein eigenes Blut gegeben. Das war nötig. das war nötig, um uns für Gott zurückzukaufen, um uns zu erlösen. Und dann heißt es aber weiter noch in Vers 21, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Lob den Herrn. Das ist wunderbar. Er ist der erste und einzige Mensch, der aus den Toten auferweckt worden ist, der auferstanden ist. Lobe den Herrn. Unser Herr ist ein Herr des Lebens. Der Tod konnte ihn nicht halten. Unser Herr ist auferstanden. Und das hat auch dazu gehört. Und in seiner Auferstehung hat er uns neu geboren. Das ist Vers 4. Wiedergeboren. Durch diese Auferstehung ist sein göttliches Leben freigesetzt worden. Ich will das wirklich mit Nachdruck sagen. Es geht um dieses göttliche Leben. Und dann ist er auch verherrlicht worden und ihm die Herrlichkeit gegeben. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes in der Höhe. Er ist über alle Mächte und Gewalten. Er ist über jeden Namen. Lob den Herrn für unseren erhöhten Christus. Und dieser Christus, nachdem er all diese Schritte, diesen Prozess durchgemacht hat, die Schrift sagt uns, dass dieser Christus heute der Geist ist. Lobe den Herrn. Der Herr ist jetzt der Geist. Was ist er?
Der Geist.
Und was gibt er?
Den
Geist. Ja, das ist das Zentrum vom Evangelium. Der Herr ist der Geist. Der Herr ist der lebengebende Geist. Und er gibt den Geist. Und er gibt das Leben. Was wollen wir? Wir sind so gewöhnt an Äußeres. Aber der Herr hat Geist und Leben für uns vorgesehen. Oh Herr, wir beten für mehr Erfahrung dieses Geistes in uns. Und dieser Geist, der heiligt uns. Drum schreibt Petrus, in der Heiligung durch den Geist und zum Gehorsam. Wenn wir diesem Geist uns öffnen, dann bekommen wir mehr Leben des Herrn. Und dann bekommen wir auch das gehorsame Leben des Herrn. Dieser Mensch, der ganz für den Vorsatz Gottes gelebt hat, in dem keine Sünde war, der so reich ist an Weisheit. Lobe den Herrn für unseren Christus. Ich möchte ein bisschen Werbung machen. Wir wissen das schon, aber das muss uns in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir sind so leicht abgelenkt durch viele Dinge. Viele Dinge haben uns abgelenkt. Unser Herz doch neu sich zu dir wendet. Ja, immer neu wenden zu diesem wunderbaren Geist. Das ist ein Prozess, den der Herr extra auf sich genommen hat, um zu diesem Geist zu werden, um uns sein göttliches Leben vermitteln zu können. Wenn wir das verpassen, verpassen wir Gottes Christus, dann sind wir schon gerettete Menschen, aber sind wir Menschen, die auch das Ziel des Glaubens vor Augen haben, die auch weiter gerettet werden. Wir brauchen den Geist, der Herr ist extra zum Geist geworden und das ist wichtig, das ist das A und O für uns Christen. Lass uns nicht abgelenkt werden vom Geist. Dann sagt er hier, dass wir den Herrn nicht gesehen haben, und haben ihn doch lieb. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und das Gesetz wird ja erfüllt in diesem einen Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Deswegen spricht Petrus zuerst von der Liebe zu Gott, die auch in diesem Geist drin ist und die wir im Geist empfangen haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wie können wir meinen, dass wir Menschen etwas hervorbringen können an Liebe für Gott, ein gutes Werk vielleicht aus unseren eigenen Ressourcen. Nur was von Gott in uns geboren ist, nur was von Gott in uns hineingekommen ist, das kann Gott entsprechen. Das ist in der Natur genauso. Wenn ein Same genommen wird und eine Pflanze hervorwächst, das ist schon mal wunderbar. Das ist eine Art Geburt. Aber dann braucht diese Pflanze weiterhin Licht, Luft, Feuchtigkeit, Wasser und die Kraft, die diesen Samen hat, etwas hervorbringen lassen. Nur die gleiche Kraft kann auch diesen Samen wachsen lassen. So, wir sind geboren worden vom Geist, neugeboren, wiedergeboren. Wie können wir weiter wachsen? Nur durch diesen Geist, nicht anders. Der Geist ist es, der Leben gibt. Der Geist ist es, der uns neugeboren hat, wiedergeboren hat. Der Geist ist es auch, der das Leben in uns wachsen lässt. Lob den Herrn. Und dieser Same, das ist in Vers 23, wir sind wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und das ist anders als das Fleisch. Fleisch hat auch Herrlichkeit, aber die ist in Gottes Augen wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und dieses Wort des Herrn, das ist fähig, weil es die Kraft und das Leben des Herrn enthält, auch das in uns hervorzubringen, was vor ihm wohlgefällig ist. Dieses Wort, wenn wir diesem Wort gegenüber gehorsam sind, dann können auch unsere Seelen gereinigt werden zu ungeheuchelter Bruderliebe. So, wir lieben Gott und wir lieben einander. Es ist nicht nur ich und Gott. Gott hat uns viele Geschwister an die Seite gegeben. Und wenn wir Gott lieben, dieses Leben empfangen haben, das lieben kann, dann kann dieses Leben in uns auch die Geschwister lieben, die mit uns sind. Dass wir Gott lieben, das zeigt sich daran, dass wir die Geschwister lieben. Also wenn wir uns nur einmal in der Woche in der Versammlung sehen, dann haben wir kein Problem. Ich liebe euch alle. Aber wenn wir zusammen uns öfter treffen, und geht doch mal mehr in die Hausversammlungen. Es gibt noch Plätze in den Hausversammlungen. Und ich ermutige euch auch die Jüngeren, ab und zu vielleicht mal, schnupper mal rein. Dann lernt ihr Geschwister kennen, die anders sind. Da brauchen wir weitere Errettung der Seele. Zieht euch nicht zurück auf eure Insel. Also das Wort vermag unsere Seelen zu erretten und zu reinigen. Aber es ist nicht der Buchstabe des Wortes, sondern es ist der Geist in diesem Wort. Deshalb sagt er hier in Kapitel 2, so legt nun ab alle Bosheit, alle Heuchelei und Falschheit und Neid und alles üble Nachreden. Das können wir ablegen, das ist wunderbar. Also so wie der Herr durch einen Prozess gegangen ist, so sind wir heute auch in einem Prozess. In einem Prozess der Errettung. In einem Prozess, dass wir Gnade nehmen. In einem Prozess, dass der Geist uns heiligt. In einem Prozess, dass das Wort uns reinigt. Mit einem wunderbaren Ziel. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Und wir wissen, dass wenn wir heute üben, wie wir in dem Lied gesungen haben, unter seiner Herrschaft zu stehen, seinem Leben Raum zu geben, dem Geist nicht zu widerstreben. Ich weiß schon, in der Erfahrung lernen wir lernen auch durch Erfahrungen, wo wir ungehorsam waren, wenn wir ungehorsam waren und es merken und Buße tun, unser Herz wenden, dann wirkt es ein stärkeres Brennen in uns. ich möchte dir doch folgen, Herr. Es tut mir leid, dass ich jetzt in dieser Nebenstraße war, meine Zeit vertan habe. Ich wende mich, Herr, ich gehe weiter mit dir. Dieses Bußetun ist gesund, das schafft einen Eifer in uns. Wenn du nie Buße tun musst, dann habe ich ein Fragezeichen, wie lebendig du bist. Oh, Herr Jesus. Ja, also, ich wollte uns eigentlich positiv ermutigen, noch mehr diesen Geist Raum zu geben, um geheiligt zu werden. Und diesem Geist im Wort. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wir haben ja immer mal wieder Neugeborene hier auch. Wenn die neugeboren sind, die brauchen Milch des Wortes. So auch wir. Wir brauchen nicht viele Informationen. Geh nicht zu vielen Links bei YouTube oder was weiß ich. Komm zum Wort und komm zu dem, der das Wort gegeben hat. Wer kann dich retten? Wer ist der Retter Gott? Wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Komm nicht zu Predigern im Internet. Jeder Prediger hat irgendeine Spezialität. Es gibt nur eine Milch, die unverfälscht ist. Es hat mir gefallen, dieses Wort, unverfälscht. Ja. Wir gefallene Menschen, wir bringen immer irgendwelche Elemente mit. Jeder hat seine Agenda. Aber wir brauchen die unverfälschte Milch des Wortes, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Da war mal ein griechischer Bruder, der frisch gerettet war und der hat dann gesagt, ich möchte getauft werden. Es war nicht leicht für ihn, weil sein Vater, in Griechenland ist es möglich, die Priester dürfen heiraten, die Orthodoxen. Der war Priester und jetzt wollte sich der Sohn taufen lassen und nicht orthodox. Aber das hat er geklärt und war dem Herrn da treu. Und dann hatten wir Gemeinschaft und ich dachte, jetzt machen wir zusammen Morgenwache, dass wir ein bisschen auch das Wort schmecken und es auf den Geschmack kommt. Und kommen wir zum Herrn. Dann habe ich überlegt, ja, was ist denn ein gutes Wort für die Morgenwache? Und dann bin ich auf diese Petrusstelle gekommen. Der ist ja jetzt neugeboren, der braucht diese Stelle. Der braucht Milch des Wortes. Aber dann haben wir diese Verse in der Morgenwache beten gelesen und dann kam das Licht zu mir. Bist du wie ein neugeborenes Kind? Es geht nicht um ihn, es geht um dich. Und hier an der Stelle geht es auch nicht um Milch wie im Korintherbrief. Für Kleine, sondern hier geht es um die Reinheit. Und ihr Zusammenhang ist auch die Reinheit. Reinigt eure Seelen. Und die Heiligkeit, wie Gott heilig ist. Ja. So, lobt den Herrn. Wir können unsere Seelen reinigen und auch wachsen zur Errettung. Wie? Durch die Milch des Wortes. Und die ist unverfälscht. Milch des Wortes. Das ist doch so wunderbar. Der Geist, der Herr ist heute der Geist. Und wie erfahren wir den Geist? Wie kommt er zu uns? Das ist durchs Wort. Wort und Geist sind untrennbar. Und Wort ohne Geist ist Information. Wir können auch das Wort lesen. Ich bin nicht gegen das Lesen des Wortes. Man kann das Wort auch studieren. Aber so viele Menschen in der Welt studieren das Wort. Sind sie in Gottes Vorsatz? Sind sie lebendig? Haben sie ein Leben in sich, das das Böse überwindet? Ein Leben, das jeden annimmt und liebt. Keine Trennung macht. Bitte nehmt Milch des Wortes zu euch. Man kann sich an einen Zustand gewöhnen, wo man nicht mehr begierig ist. Das ist schlimm. Das ist schade. Und wenn wir merken, ich bin nicht begierig, kann man es dem Herrn sagen. Herr, gib mir wieder mehr Hunger nach dir. Zieh mich. Ihr hattet so ein Lied letzten Sommer. Zieh mich, Herr. Wie wollen wir wachsen zur Errettung? Nur Verhaltensänderung ist zu wenig. In Gottes Augen zählt der Geist, zählt Christus, zählt unser Gewinn an Christus. Errettung durch die Milch des Wortes. Das ist doch so, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Wir haben schon geschmeckt und wir schmecken immer wieder. Ist es nicht so, wenn wir dem Geist nachgegeben haben, ja Herr, ich mache mich jetzt eins mit dir. Ich, wie der Petrus sagt, Geliebte, 2 Vers 11, ich ermahne euch, dass ihr euch von den fleischlichen Begierden fernhaltet, welche gegen die Seele kämpfen. Ich gebe jetzt nicht mein Fleisch nach. Ich gebe jetzt nicht meinen Augen nach, die irgendwas da schauen möchten. Wenn wir das tun, dann freut sich doch der Geist. Dann haben wir geschmeckt. Dann ist eine Errettung da. Und dann wissen wir, der Herr ist gut. Die Seele, die ist noch ein bisschen beleidigt oder die schmollt, weil sie nicht zum Zug gekommen ist. Aber wir haben geschmeckt, dass der Herr gut ist. Lass uns diesen Geschmack am Herrn immer wieder neu suchen. Lob den Herrn.
Angefangen jetzt mal Jeremia zu lesen, mal laut zu lesen, mir vorzulesen, kam ja die Buße. Und Jeremia, er gibt viele Gründe auf, Buße zu tun und stellt es alles so bloß. Und ja, und es festigt uns, je mehr wir unser Herz dem Herrn immer wieder geben, wenn Licht in die Kammern scheinen. Und in Jeremia 5, Vers 14 heißt es, da fordert Jeremia die Bewohner von Jerusalem auf und sagt, wasche dein Herz rein. Wasche dein Herz rein. Und das Blut, das kann unser Herz nicht reinwaschen. Es kann nicht uns heiligen. Das Blut reinigt uns von unseren Sünden. Aber unser Herz reinzumachen, es zu heiligen, geschieht durch den Geist. Und es ist kostbar. Es ist das Leben des Herrn, das uns reinigt. Wasche dein Herz rein von Bosheit, Jerusalem, damit du gerettet wirst. Amen. So, wie waschen wir uns rein? Durch den Geist. Und wo empfangen wir den Geist? Heute haben wir es gehört, im Wort. Und da heißt es ja auch in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, es gibt viele, die an den Herrn glauben, aber wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und es ist wichtig zu wissen, wir haben diesen Geist empfangen. Und dieser Geist, der möchte uns immer wieder füllen. Ich muss zu diesem Geist kommen und trinken. Und dieser Geist, er bringt mich auch in diesen Strom der Gnade von dem letzten Wochenende. Er bringt mich voran in dem Willen Gottes. Und es ist unsere Heiligung. Der Wille Gottes, unsere Heiligung. Aber es geschieht durch den Geist. Und ja, und es ist so kostbar in der Gemeinde, dass wir den Geist kennen. Ja, nicht nur zu wissen, dass ich mit einem Geist geschaffen bin, sondern dass ich diesen Geist anwende, mich immer wieder zum Herrn wende. Ja, die Schrift sagt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und dieser Geist, er teilt sich aus. Er wirkt die Tugenden des Herrn in uns ein. Er macht uns neu. Er wäscht unser Herz. Ja, wenn ich dem Herrn mich öffne und mein Herz ihm ausschütte, er kann mich waschen. Nicht nur reinigen von allen meinen Sünden, sondern er kann mich ja waschen, dieses Wasserbad der Wiedergeburt zu haben und Erneuerung im Heiligen Geist. Lobe den Herrn für den Geist. Und ich hatte auch eine schöne Erfahrung am Montag, am Wochenanfang. Und ich mache das immer so in der Morgenwache, ich bringe dem Herrn die Schüler, ich bringe dem Herrn meine Stunden. So einfach diesen ganzen Unterrichtstag, gerade Montag, Dienstag ist recht lange. Und jede Gelegenheit, die ich schon weiß. Und dann habe ich gebetet, ja Herr, da schreiben wir noch eine Arbeit. Und dann hat der Herr mich erinnert, ja, es geben manche Schüler schnell ab. Da bereit noch was vor, komm. Und dann, ja was? Und habe ich geguckt auf so einem Portal und da gab es ein schönes Ausmalbild zu dem neuen Thema, das dann nach der Arbeit dann angefangen wird über Schottland. Und so war ich froh. Also ich habe dann auch vorher gelesen, noch Verse aus 1. Samuel 15, Vers 22. Da heißt es, Gehorsam sein ist besser als Schlachtopfer und aufmerken besser als das Fett von Widder. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte gehorsam sein. Wenn du sprichst, nicht in meiner Methode oder in meiner Gewohnheit stecken bleiben. Und auch wenn die Morgenwache das Wort gerade so gut schmeckt, aber wenn der Herr sagt, so jetzt mach mal, jetzt guck doch mal, dann mache ich das. Wenn es vom Geist ist, wenn ich merke, der Herr regt sich in mir, er möchte jetzt etwas tun, dann muss ich nicht sagen, ach nee, das mache ich später, jetzt lese ich noch weiter 10 Minuten oder mache mal eine halbe Stunde oder so, sondern einfach dem Herrn gehorsam sein. Und als ich das dann ausgedruckt habe, dann konnte ich ja weiterlesen. Ja. So war öfters die Erfahrung, wo ich gedacht habe, soll ich jetzt intervenieren, soll ich da was sagen, soll ich jetzt so reagieren? Herr, ich möchte dir gehorsam sein. In Situationen, die man vielleicht schon wie oft begegnet hat, aber einfach mit dem Wunsch, Herr, ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte jetzt nicht selbst reagieren, nicht wie ich schon 100 Mal reagiert habe, sondern Herr, der Geist muss in mir die Herrschaft haben. Und es muss eine Bestätigung des Geistes in meiner Reaktion auch vorhanden sein. Der Geist zeugt mit meinem Geist, der Geist Gottes zeugt mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das kann ich doch oft erfahren. Wir fehlen auch oft, wir mangeln auch oft, aber wir können uns immer wieder wenden und immer wieder sagen, Herr, ich möchte durch den Geist geleitet werden. Ich bin wiedergeboren durch den Geist, ich habe den Geist Gottes. Herr, lass mich das voll ausschöpfen, mehr und mehr. Lob den Herrn für die Ermutigung heute Morgen.
Ich will nochmal auf das schon Gesagte zurückkommen. Zu 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen innig. Das hat mich berührt. Gehorsam ist auch bei mir ein inneres Anliegen. Ich möchte gehorsam sein, aber ich stelle immer wieder fest, ich bin nicht gehorsam. Ja, wir haben ja gehorsam gelernt bei unseren Eltern oder hätten es lernen sollen, aber irgendwo, es greift nicht. Dieses Wort Gehorsam greift nicht. Es sei denn, ich bin wirklich bereit zur Umkehr, zur Buße. Viel Wissen hilft da auch nichts. Es hilft einfach nur dieser praktische Umgang mit unserem Herrn. Ihn kennen, ihn mehr kennen, ihn lieben. Dann wächst Gehorsam in uns. Das ist wirklich so wunderbar formuliert. Wir reinigen unsere Seelen durch Gehorsam. Wie schon gesagt wurde, das Blut reinigt uns von unserer Sünde, nimmt unsere Sünde weg. Lobt den Herrn dafür. Am Kreuz hat er sein Blut vergossen, dass wir unsere Sünden loswerden können, uns befreien können von der Schuld, auch von dem schlechten Gewissen, auch vor der Anklage Satans. Einfach vor dem Herrn rein sein können. Und damit der Geist jetzt auch in uns hineinfließen kann. Der Geist will nicht in ein ungereinigtes Herz fließen, ja? Das wäre eine schlechte Vermischung. Reiner Geist kann mit unreinem Herzen nicht vermischt werden. Das wäre wie Öl und Wasser. Aber so durch das Blut reinigen wir uns selbst und der Geist kann fließen. Und das müssen wir sofort in Anspruch nehmen. Wenn ich gereinigt bin, sofort Leben und Geist empfangen. Und dieser praktische Akt, der gibt mir mehr Leben. Und darum geht es ja auch in der Gemeinde, um Leben, um sein Leben. Es geht nicht um irgendeine Anbetungsform, es geht um sein Leben. Ich brauche sein Leben. Alle, die ihn anbeten wollen, die müssen ihn im Geist und im Leben anbeten. Ja, und jetzt, die Seelen werden durch Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Also nachdem ich gereinigt bin durch das Blut, bin ich dem Herrn gehorsam. Und dieser kleine Gehorsam, jetzt bin ich gehorsam, ab jetzt bin ich gehorsam, die Entscheidung, die bringt eine Veränderung in meiner Seele. Und zwar so stark, dass ich sogar die Brüder lieben kann, die Geschwister lieben kann, in einer ungeheuchelten Bruderliebe. Ja, das macht es, dass ich so plötzlich so frei werde und am liebsten alle umarmen möchte. Habt ihr das nicht schon mal gemerkt, spätestens bei eurer Bekehrung? Ja, dass die Freude uns gefüllt hat, die Freiheit hat uns gefüllt. Freude und ein Freimut hat uns gefüllt. Und dann wurde ich gehorsam und konnte ungeheuchelt die Geschwister lieben. Und jetzt setzt er noch etwas hinzu. So liebt einander von Herzen innig. Warum sagt er das nochmal? Wir sind doch schon zu ungeheuchelter Liebe gereinigt worden. Das ist immer das Problem. Wir wissen etwas, aber die praktische Ausführung, da mangelt es noch. Und deswegen setzt er das noch dazu. So liebt einander doch. Liebt einander von Herzen, innig. Macht das nicht eine neue Atmosphäre? Macht das nicht so viel Freiheit, Freimut in der Gemeinde? Diese Liebe zueinander. Ich will das noch einmal, auch der Vers 14 in demselben Kapitel. Passt euch als Kinder des Gehorsams nicht. Kinder des Gehorsams sind wir. Lobt den Herrn durch den Herrn Jesus. Sind wir auch Kinder des Gehorsams geworden. Er sagt, er passt euch als Kinder des Gehorsams nicht, wie früher in eurer Unwissenheit, den Begierden an. Den Begierden an. Das ist ein Ausdruck des Fleisches, der Welt, des gefallenen Menschseins. Und dann, er sagt, wie in den Zeiten eurer Unwissenheit. Damals waren wir unwissend. Wir haben gesündigt, ohne was dabei zu denken. Aber heute sind wir nicht unwissend. Wir sind heute nicht unwissend. Und trotzdem ermahnt er uns, weil wir eben so gestaltet sind, nicht wie früher in unserer Unwissenheit, den Begierden uns anzupassen. Er ermahnt uns. Er hat ein Anliegen. Trotzdem merkt er natürlich, und wir merken selber, Wissen allein nutzt nicht. Und du kannst dir noch so viel Wissen anhäufen. Ich bin nicht gegen viel Wissen in der Bibel. Bibel lesen ist gut. Aber Wissen allein nutzt nichts. Deswegen hat er den Geist und das Leben gesandt durch die Milch des Wortes, das Schmecken des Wortes, damit wir dadurch umgewandelt werden.